um zu erklären, wo wir uns heute Morgen befinden. Wir lesen heute im Matthäus-Evangelium und es ist die Zeit des letzten Passamahles. Judas hat den Herrn verraten und unser Herr Jesus hat das Mahl des Herrn eingesetzt. Und in Vers 30 stehen dann die Worte: Und nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Da spricht Jesus zu ihnen: Ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen, denn es steht geschrieben: Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Aber nachdem ich auferweckt worden bin, will ich euch nach Galiläa vorangehen. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, so werde doch ich niemals Anstoß nehmen. Jesus spricht zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus spricht zu ihm: Und wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso sprachen auch alle Jünger. Es kommt dann die Gefangennahme im Garten Gethsemane. Jesus wird vor den Hohen Rat geführt. Und dann geht die Geschichte für Petrus weiter, denn es heißt in Vers 69: Petrus aber saß draußen im Hof und eine Magd trat zu ihm und sprach: Auch du warst mit Jesus, dem Galiläer. Er aber leugnete vor allen und sprach: Ich weiß nicht, was du sagst. Als er dann in den Vorhof hinausging, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die dort waren: Auch dieser war mit Jesus, dem Nazarener. Und er leugnete nochmals mit einem Schwur: Ich kenne den Menschen nicht. Bald darauf aber traten die Umstehenden herzu und sagten zu Petrus: Wahrhaftig, du bist auch einer von ihnen, denn auch deine Sprache verrät dich. Da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne den Menschen nicht. Und sogleich krähte der Hahn. Und Petrus erinnerte sich an das Wort Jesu, der zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Ja. Was hatten die Jünger nicht alles gesehen und erlebt? Sie waren bei der Bergpredigt anwesend. Ein Aussätziger wurde geheilt, der Diener eines römischen Hauptmanns. Die Schwiegermutter des Petrus, ein Sturm wurde gestillt. Zwei Besessene wurden geheilt, ein Gelähmter. Die Tochter des Jairus wurde auferweckt, zwei Blinde wurden geheilt. Wir könnten hier weitermachen und ganz viele weitere unglaubliche Begebenheiten aufzählen. Und wären wir bei all diesen Wundertaten anwesend gewesen, so hätten wir natürlich bestimmt geglaubt. Wären wir an der Stelle der Jünger gewesen, so wären wir felsenfest auf der Seite Jesu gestanden. Wir hätten nicht gewackelt und auch nicht gewankt. Auf uns hätte sich der Herr Jesus natürlich verlassen können. Und wie froh kann Gott doch sein, dass er Gläubige wie uns hat. Dass er eine Gemeinde wie die unsere hat. Auf einen solchen Felsen lässt sich natürlich Gottes Welt, Gottes neue Welt ganz bestimmt aufbauen. Und jetzt ganz schnell noch einen Amen gesprochen und dann verabschieden wir uns herzlich. Und dann lasst uns mal siegessicher in die neue Woche gehen. Tja. Wenn das Ganze doch nur so einfach wäre. Lasst uns noch einmal zurückblicken auf jenen Abend, den wir jeden Monat aufs Neue uns feierlich in Erinnerung rufen und der heute auch wieder ansteht. In Vers 2 spricht unser Herr: Ihr wisst, dass in 2 Tagen das Passa ist. Dann wird der Sohn des Menschen ausgeliefert, damit er gekreuzigt werde. Gerade heute Morgen ist es passend. Hier stehen schon all die Dinge bereit, die wir gleich brauchen, wenn wir das Mahl des Herrn begehen. Aber ist uns diese fürchterliche Situation hier eigentlich noch voll bewusst? Der Herr Jesus, er geht in der Gewissheit, dass er bald sterben muss, in diese nächsten 2 Tage. Er geht auf dieser Reise mit jenen Männern, seinen Jüngern, die ihn über einen langen Zeitraum begleitet haben. Und es waren wahrscheinlich mehr als nur Begleiter. Es waren seine Freunde geworden. Und doch ist hier bemerkenswert, dass kein Wort des Bedauerns oder des Entsetzens ob dieser Nachricht überliefert ist. Haben die Jünger nicht richtig zugehört? Haben sie es vielleicht Jesus gar nicht geglaubt? Oder wollten sie es einfach nicht wahrhaben? Wir wissen es nicht. Und so nimmt diese Geschichte ihren Lauf. In Vers 17 heißt es: Am ersten Tag der ungesäuerten Brote traten die Jünger nun zu Jesus und sprachen zu ihm: Wo willst du, dass wir das Passamahl zu essen bereiten? Und er sprach: Geht hin in die Stadt zu dem und dem und sprecht zu ihm: Der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist nahe. Bei dir will ich mit meinen Jüngern das Passa halten. Und die Jünger machten es, wie Jesus ihnen befohlen hatte, und bereiteten das Passa. Der Jesus lässt hier das letzte Abendmahl vorbereiten. Und im Gegensatz zu seinen Jüngern, seinen Freunden, kennt er die Zukunft. Er kennt das noch Ungeschehene. Und im Gegensatz zu seinen Jüngern kennt er ihre Herzen. Er kennt ihre Abgründe. Er weiß, wer sie wirklich sind. Kennst du dich selbst? Weißt du, wer du wirklich bist? Hast du nur eine entfernte Ahnung davon, zu welchen Taten du fähig bist? Nun, der Herr Jesus kennt dich, dich und deine unausgesprochenen Gedanken, deine geheimen Wünsche und sogar jene Bereiche deines Herzens, von denen du vielleicht glaubst, dass es sie überhaupt nicht gibt. Und mit genau diesem Wissen sitzt nun unser Herr dort am Tisch und spricht die Worte: Wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Da wurden sie sehr betrübt. Und jeder von ihnen fing an, ihn zu fragen: Herr, doch nicht ich? Wir kennen diese Stelle genau, aber ist da nicht etwas, was zumindest etwas komisch erscheint? Wie kann das sein? Die Jünger wissen wohl nicht, wer den Herrn verraten wird. Jeder von ihnen war scheinbar unsicher, ob er es denn nun sein könnte, der den Herrn Jesus verraten würde. Warum die Unsicherheit? Kannten die Jünger vielleicht ihr trügerisches Herz? Waren sie deshalb unsicher? Wir werden sehen. Er antwortete aber und sprach: Der mit mir die Hand in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach: Rabbi, doch nicht ich? Er spricht zu ihm: Du hast es gesagt. Auch hier bleibt die Frage offen, ob die anderen Jünger dies gehört haben oder ob Jesus vielleicht leise gesprochen hat. Auf jeden Fall geht das Abendessen weiter. Und im weiteren Verlauf kommt es zum berühmten letzten Abendmahl. Eine Vorausschau, den kommenden Kreuzestod und die Erlösungstat von Golgatha. Und der folgende Vers enthält dann wieder eine Aussage, die uns zeigt, dass unser Herr Jesus weit mehr war als nur ein Mensch. Es steht nämlich geschrieben: Und nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Den Lobgesang gesungen? Das ist schon eine bewegende, eine aufwühlende Situation. Ja? Ich weiß, dass ich verraten werde. Ich weiß, dass das meine allernächsten Freunde sein werden, die dies tun werden. Und ich singe einen Lobgesang. Diese Haltung ist im wahrsten Sinne des Wortes nicht von dieser Welt. Und die Frage ist, glaube ich, legitim. Wie hätten wir reagiert? Wie hättest du reagiert? Wie hätte ich reagiert? Was dahinter steckt, ist natürlich der Gedanke, dass wir Gott loben sollen, auch wenn die Welt um uns herum in Scherben fällt. Und die Worte unseres Herrn Jesus an dieser Stelle, die jetzt kommen, sind hier völlig eindeutig. Er sagt nämlich, da spricht Jesus zu ihnen, ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Jesus wusste, was kommen wird, und er wusste, dass sie alle, ihn alle verraten würden. Der Jesus zitiert hier einen Vers aus Sacharja, aus dem Alten Testament. In 13,7 heißt es, Schwert erwache gegen meinen Hirten, gegen den Mann, der mein Gefährte ist, spricht der Herr der Heerscharen. Schlage den Hirten und die Schafe werden sich zerstreuen. Und ich will meine Hand den Geringen zuwenden und es soll geschehen, spricht der Herr, dass im ganzen Land 2/3 ausgerottet werden und umkommen. 1/3 aber soll darin übrig bleiben. Aber dieses letzte Drittel will ich ins Feuer bringen und es läutern, wie man Silber läutert. Und ich will es prüfen, wie man Gold prüft. Es wird meinen Namen anrufen und ich will ihm antworten. Ich will sagen, das ist mein Volk. Und es wird sagen, der Herr ist mein Gott. Es geht hier um den Begriff der Prüfung. Viele Dinge unseres täglichen Gebrauches versprechen uns, dass sie im Fall der Fälle eine Absicherung bieten. Ein Sicherheitsgurt hilft im Falle eines Unfalls. Ein Airbag bewahrt uns vor schlimmeren Verletzungen. Ein Schirm wird zuverlässig vor Regen schützen. Diese Liste ließe sich beliebig fortsetzen. All diese Sicherungen haben aber eines gemeinsam. Wir werden erst im Ernstfall wirklich wissen, ob sie auch wie versprochen funktionieren. Das heißt, erst wenn es zur Kollision, zum Unfall gekommen ist, werden wir mit Sicherheit wissen, ob Sicherheitsgurt und Airbag auch wirklich ausgelöst haben. Und der Schirm. Er wird beim nächsten Wolkenbruch entweder den Regen abhalten oder wir bekommen eine kalte Dusche. Wobei die kalte Dusche natürlich nur ein vielleicht auch nerviges Ärgernis darstellt. In unserer Geschichte kommt es jedoch nun zu dem bemerkenswerten Wortwechsel zwischen dem Herrn Jesus und seinem Jünger Petrus. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, wenn auch alle an die Anschluss nehmen, so werde doch ich niemals Anschluss nehmen. Wie sicher Petrus doch hier ist. Petrus, ein Mann mit Lebenserfahrung, glaubt hier durchaus daran, dass manche Menschen diese Prüfung nicht bestehen werden. Petrus glaubt durchaus daran, um in unserem Bild hier zu bleiben, dass manche Sicherungen im Ernstfall versagen werden. Aber Petrus ist sich genauso sicher, dass er nicht zu diesen Menschen gehören wird. Nein, er, Petrus, wird niemals Anschluss nehmen. Kennen wir diese Haltung vielleicht? Nun, die anderen, die werden vielleicht schwach werden, aber ich? Wenn ich zur Zeit Hitlers gelebt hätte, ich wäre ihm nicht nachgelaufen. Ich wäre aufgestanden Und ich hätte gegen die Judendiskriminierung protestiert. Und in der DDR, da wäre ich nicht in die FDJ eingetreten und hätte offen und ehrlich meine Meinung zur Mauer und Todesstreifen geäußert. Ist das nicht so? Wir trauen den anderen durchaus Versagen zu. Dass Menschen versagen, ist ja auch nicht zu leugnen, das kennen wir ja alle. Aber wir persönlich, wir sind da doch ganz anders. Wir besitzen doch Rückgrat. Wir haben doch Format. Oh Mensch, wie überheblich du doch bist. Es gibt ein Experiment dazu, das ist hochinteressant. Ich werde es jetzt mit euch nicht durchführen, aber es würde mit euch hundertprozentig auch funktionieren. Ich stamme aus dem Jahre 1961, vielleicht hat es schon mal einer gehört, das ist das sogenannte Milgram-Experiment. Es gibt da auch einen Film dazu. Und zwar hat man sich, oder hat sich dieser Forscher, ein Amerikaner, Stanley Milgram, der hat sich die Frage gestellt, wie kann es eigentlich sein, dass im Dritten Reich so viele Leute durchaus bereit waren, anderen Schaden zuzufügen. Wie konnte es sein, dass so viele bereit waren, ihren Nachbarn, die sie vielleicht schon seit Jahren kannten, die Juden an der Stelle, nicht zu schützen, beziehungsweise noch viel schlimmer, an entsprechender Stelle vielleicht geholfen haben, diese Menschen zu ermorden? Wie kann das sein? Sind das alles Verbrecher gewesen, die das getan haben? Und er hat ein Experiment durchgeführt. Ein sehr trickreiches. Er hat die Leute angeworben und es waren ganz normale Leute, so wie wir alle. Ja, mögen Lehrer dabei gewesen sein, Arbeiter, Ärzte, Leute, die vielleicht bei der Bank gearbeitet haben. Ganz normale Menschen. Und denen wurde gesagt, es gibt zwei Gruppen von Menschen. Die eine Gruppe sind sozusagen die Probanden, die Versuchstiere, ist zu viel gesagt, aber Menschen, die auf jeden Fall Fragen beantworten müssen. Und sobald die Fragen falsch sind, bekommen sie einen kleinen Stromstoß. Und ihnen wurde gesagt, dass auf der anderen Seite halt dann andere aus diesem freiwilligen Programm sitzen, die dann halt sozusagen diese Stromstöße geben müssen. Was die Menschen nicht wussten, ist, dass die Gruppe, die angeblich Stromstöße bekommt, dass es die so gar nicht gab. Das heißt, alle, die sich dort gemeldet hatten, wurden automatisch in den Raum gebracht, wo es darum ging, dem anderen einen Stromstoß zu verpassen, wenn er eine falsche Antwort gibt. Sie sahen die Probanden auf der anderen Seite nicht, das waren Schauspieler bzw. Leute, die halt in diesem Experiment involviert waren. So, und dann ging es los, es wurde eine Frage gestellt, sie war vielleicht falsch beantwortet, man gab einen kleinen Stromstoß. Und auf dieser Skala konnte man dann nachlesen, schwacher Stoß, stärkerer Stoß, und das ging hoch bis lebensgefährlich bzw. lebensbedrohlich. Und irgendwann sagten die meisten Leute dann, weil die Schreie, die da durch den Lautsprecher kamen, schon sehr echt klang, ich will da nicht mehr weitermachen. Und dann wurde immer gesagt, nein. Ich übernehme die Verantwortung, da war also sozusagen ein Arzt dabei und die Leute machten weiter und weiter und weiter. Und die meisten Leute gingen so weit, dass der andere auf der anderen Seite, wäre es echt gewesen, mindestens gesundheitliche Schäden, wenn ich den Tod davon getragen hätte. Und das Schöne ist, wenn man diesen Test Menschen beschreibt und dann sagt, was glaubt ihr wohl, wie viele haben da mitgemacht? Dann ist die Zahl derer, die da mitgemacht haben, angeblich ganz gering. Und wenn man dann noch die Leute selber fragt, und du glaubst du, du wärst da bis zum Ende gegangen, dann sagen die Leute immer, nein, ich hätte das nicht gemacht. Wir Menschen, wir glauben von uns, dass wir standhaft sind. Und deshalb ist es auch folgerichtig, dass der Herr Jesus nun, nachdem Petrus so siegesgewiss aufgetreten ist, entgegnet, wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Der Jesus sagt ihm hier deutlich, was er an der Stelle von Petrus glaubt. Und diese Aussage hätte eigentlich doch nun bei Petrus zu einer Einsicht führen müssen, doch Petrus bleibt bei seiner Meinung. Ja, warum? Nun, ich glaube, dass Petrus zutiefst davon überzeugt war, dass er wirklich standhaft bleiben würde. Und deshalb spricht Petrus auch zu ihm: Und wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Und ebenso sprachen auch alle anderen Jünger. Wir sehen hier, wie trügerisch doch unser Herz sein kann. Wir glauben uns zu kennen. Doch Gottes Urteil ist ein völlig anderes. Petrus lügt ja nicht etwa. Er glaubt mit Sicherheit mit allen Fasern seines Körpers daran, dass er Gott bzw. den Herrn Jesus niemals verlassen und verraten würde. Kurze Zeit später wird Petrus es jedoch besser wissen. Wir sehen hier übrigens eine ganz klare Parallele auch zum Volk Israel bzw. der Geschichte des Volkes Israel im Alten Testament. Auch das Volk Israel hat mehr als einmal betont, dass es alles tun werde, was der Herr von ihm verlangt. Und wir wissen auch, wie kläglich das Volk immer und immer wieder gescheitert ist und abgewichen ist. Und das durchaus Bemerkenswerte ist, dass wir oftmals trotz allem von uns immer noch glauben, dass wir anders sind. Wir haben das Zeugnis der gesamten Heiligen Schrift und trauen uns trotzdem oftmals tief in unserem Herzen mehr zu, als Gott uns zutraut. Nun, wie geht es dir denn hier bei diesen Worten? Kennst du das Gefühl? Betrüge dich nicht selbst. Wenn die Bibel uns immer und immer wieder vor dieser Überheblichkeit warnt, vor dieser falschen Selbsteinschätzung, so sollten wir hier überaus wachsam und kritisch mit uns selber sein. Aber leider sind wir jedoch oftmals lediglich kritisch mit unserem Gegenüber, der noch einen großen Nachholbedarf in Sachen Standfestigkeit hat. Bei unserem Gegenüber im Übrigen, da sehen wir genau, wo die Schwächen liegen. Und wir wissen auch genau, Menschenskind, wie kann das nur sein, dass der an der Stelle schwach ist? Da muss man doch mal ein bisschen Rückgrat zeigen, da muss man doch standhaft sein. Wie kann denn das sein, dass ihm das jetzt so aus der Bahn wirft? Tja, bei den anderen ist das immer einfach zu sehen. Und weil der Herr Jesus uns so genau kennt, warnt er in Matthäus 7,3 uns genau davor, indem er sagt: Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Oder wie kannst du zu seinem Bruder sagen: Halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen? Und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Und auch hier ist unser Herz trügerisch. Oftmals kommt diese Attitüde in der Form der Nächstenliebe daher. Ich möchte dir helfen, Bruder, ich möchte dir helfen, Schwester. Ich sehe doch da dein Unglück, ich sehe da dein Leid, ich sehe da deine Probleme. Komm, ich helfe dir. Und bei all dieser Hilfe übersiehst du im Zweifelsfalle den Balken in deinem eigenen Auge. Und deshalb lass es dir heute Morgen von Gott gesagt sein. Du bist von dir aus niemals der Fels, auf den Gott seine Gemeinde bauen will. Nur Gott kann dieser Fels sein. Und auch Petrus wird das im folgenden Verlauf nun schmerzlich lernen müssen. Die Geschichte geht weiter und der Herr Jesus wird im Garten Gethsemane gefangen genommen. Und es kommt, so wie Jesus es prophezeit hatte, da verließen ihn alle Jünger und flohen. Und auch Petrus macht hier keine Ausnahme, aber über Petrus heißt es weiter: Die aber Jesus festgenommen hatten, führten ihn ab zu dem Hohenpriester Kajaphas, wo die Schriftgelehrten und die Ältesten versammelt waren. Petrus aber folgte ihnen von Ferne bis zum Hof des Hohenpriesters. Und er ging hinein und setzte sich zu den Dienern, um den Ausgang der Sache zu sehen. Es ist bemerkenswert, dass Petrus hier durchaus dem Herrn nachfolgt. Aber es von Ferne tut. Wie viele Gläubige mag es geben, denen es ähnlich geht? Sie folgen vielleicht dem Herrn, Aber keiner merkt es. Sie sind in ihrer Nachfolge so weit vom Herrn entfernt, dass niemand darauf kommen würde, dass sie in der Nachfolge stehen. Wie geht es dir? Wissen deine Mitmenschen, dass du gläubig bist? Wissen deine Arbeitskollegen und Freunde, wie du zum Herrn Jesus stehst? Dies ist eine wichtige Frage und kennst du da für dich eine Antwort oder die Antwort? Während der Herr Jesus nun vor dem Hohen Rat verhört wird, bleibt Petrus doch nicht unerkannt. Petrus aber saß draußen im Hof und eine Magd trat zu ihm und sprach, auch du warst mit Jesus dem Galiläer. Er aber leugnete vor allen und sprach, ich weiß nicht, was du sagst. Bevor wir nun vorschnell urteilen, diese Situation war natürlich nicht einfach für Petrus. Was mag in ihm wohl vorgegangen sein? Hat er Angst? Ja, mit großer Sicherheit. Er hatte wahrscheinlich auch sogar Angst um sein Leben. Und an dieser Stelle kann Petrus nicht fliehen. Er ist nicht mehr von Ferne, sondern wird direkt mit der Wahrheit konfrontiert. Was soll er tun? Das Kind beim Namen nennen? Ja, auch ich bin ein Jünger dieses Jesus. Nun macht mit mir, was ihr wollt. Hättest du dies getan? Ja, vielleicht ist es so, vielleicht erscheint dir die Frage etwas weit weg. Aber bedenke bitte, dich trennen nur wenige tausend Kilometer und du wärst auch heute wieder in einer ähnlichen Situation. Schwöre deinem Glauben ab oder wir werden dich enthaupten. Deine Frau und deine Kinder verkaufen wir als Sklaven. Nun, Familienvater, was tust du? Bist du weiter heldenhaft deinen Glauben bekennen, während du in die vielleicht verängstigten Augen deiner Frau und deiner Kinder schaust? Wo ist dir jetzt deine einfache Antwort? Oder in der düsteren Zeit des Nationalsozialismus, auch die ist nicht lange her, bekennst du klar und offen deinen Glauben? Auch wenn dafür unter Umständen die Gestapo an deine Türe klopft. Und glaube nicht, ich wollte Petrus Verhalten hier rechtfertigen. Ich glaube jedoch, dass wir Menschen oftmals über Menschen urteilen, obwohl wir selbst satt und zufrieden in unserem Sessel, in unserem Wohnzimmersessel sitzen und diese Notlage nur aus dem Fernsehen kennen. Ich habe vor 2 Wochen eine ehemalige Schülerin von mir getroffen, die ist im Nordirak. Ihre Eltern bauen dort wieder das Land auf. Und sie sagt, sie kann den Gefechtslärm hören, beziehungsweise eine halbe Stunde entfernt stehen genau diese Truppen. Die Welt ist klein. Manchmal sind Dinge viel näher an uns dran, als wir denken. Für Petrus geht die Geschichte nun jedoch in die zweite Runde. Als er dann in den Vorhof hinausging, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die dort waren, auch dieser war mit Jesus, dem Nazarener. Und er leugnete nochmals mit einem Schwur, ich kenne den Menschen nicht. Diesmal geht Petrus so weit, dass er sogar seine Lüge mit einem Schwur bekräftigt. Aber die Umstehenden, die lassen nicht locker. Bald darauf aber traten die Umstehenden herzu und sagten zu Petrus, wahrhaftig, du bist auch einer von ihnen, denn auch deine Sprache verrät dich. Da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht. Zum Schwören kommt nun sogar das Fluchen hinzu. Und eigentlich ist das Ganze doch völlig unvorstellbar. Wer war doch gleich dieser Petrus? In Kapitel 16, im Matthäus-Evangelium, hatte der Herr Jesus doch zu ihm gesagt, und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Und ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben, und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Unser Herr spricht hier von einem Felsen. Und Petrus soll dieser Felsen sein. Und die Bibel gibt uns auch eine wunderbare Definition, was der Begriff Felsen wohl meinen könnte. Der Herr Jesus gibt uns diese Definition höchst selbst in Matthäus 7. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Denn als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Wie passt das jetzt eigentlich zusammen? Der Platzregen und auch die Wassermassen kamen und Petrus, das Haus, fiel, wie man so schön sagt, wie ein Kartenhaus zusammen. Hatte sich der Herr in seinem Jünger etwa getäuscht? Glaubte Jesus nur, dass Petrus ein verlässlicher Freund und Jünger war und wurde er nun in dieser Nacht eines Besseren belehrt? Nun, vielleicht muss man aber auch diese Stelle hier in Matthäus 16 ganz anders verstehen. Jesus meinte damit nicht, dass Petrus von sich aus ein Fels wäre, auf den Jesus dann die Gemeinde bauen wollte. Diese Lesart würde im Übrigen auch der gesamten Heiligen Schrift widersprechen. Der Herr Jesus meinte vielmehr, dass Petrus dieser Fels werden soll, und zwar nicht aus eigenem Vermögen. Der Herr wusste längst, wie Petrus in dieser Nacht seiner Gefangennahme reagieren würde. Der Herr kennt die Seinen. Vor ihm können wir nichts verbergen. Und der Herr Jesus kennt uns besser, als wir uns kennen. Und deshalb heißt es auch in Epheser 1, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Und jetzt kommt es, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns, jetzt kommt es wiederum, vorherbestimmt zur Sohnschaft, für sich selbst, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Wir ließen sich natürlich auch weitere Belegstellen anführen. Was mir wichtig ist, Petrus wurde von Gott vor Grundlegung der Welt auserwählt. Er wurde nicht, wie manche Gemeinden es vielleicht verbreiten, ausgewählt, weil der Herr Jesus gesehen hat, was für ein tüchtiger Kerl dieser Petrus war. Er wurde erwählt. Bevor ein Atom dieser Erde, dieser unserer Erde gebildet war. Und es war halt nicht der Verdienst des Petrus, dass er erwählt worden war. Und so ist es auch niemandes Verdienst, wenn irgendjemand heutzutage eine Aufgabe von Gott erhält. Nicht, weil du so sensibel und so gutherzig bist, hat Gott dir das Hirtenamt übertragen. Nicht, weil du schon so lange für den Herrn streitest und so viel Geld für ihn gespendet hast, hast du eine besondere Stellung vor ihm inne. Und auch deine geistreichen, vielleicht sogar im wahrsten Sinne des Wortes geistreichen Predigten, machen dich nicht zu einem besseren Menschen vor Gott. Auch wenn wir diesen Stillen vielleicht manchmal so empfinden, aber natürlich nur im Stillen, liebe Brüder, liebe Schwestern, da wir ja zu genau wissen, dass man das als guter Christ nicht offen ausspricht. Aber Gott, kannst du nicht täuschen. Er kennt dein trügerisches Herz. Und so ging es auch dem Petrus. Als dieser nämlich dreimal den Herrn Jesus verleugnet hatte, lesen wir die Worte. Und sogleich krähte der Hahn. Der Herr ließ hier nicht lange auf sich warten und zuweilen führt Gott uns unser Fehlen sofort vor Augen. Und Petrus? Nun, Petrus erinnerte sich an das Wort Jesu, der zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Hier nun sehen wir einen Menschen, der zutiefst getroffen ist. In dieser Sekunde wurde Petrus bewusst, dass er sich getäuscht hatte über seine innere Stärke, dass er sich getäuscht hatte über sich selbst. Wie geht es dir damit? Bist du noch manchmal erschrocken darüber, so was du nach all den Jahren mit dem Herrn Jesus noch fähig bist? Bist du noch echt betroffen im Herzen, wenn Gott dir den Spiegel vorhält? Oder geht es dir wie dem Pharisäer, der Gott dafür dankbar ist, dass er nicht so schlecht ist wie all die anderen? Hast du es dir in deinem Herzen behaglich eingerichtet und bist zufrieden mit dir und deinem Glauben? Sei gewarnt. Diese Zufriedenheit kann der erste Schritt weg von Gott sein. Denn nicht du bist es, der zufrieden sein sollte. Denn du bist es auch nicht gewesen, der dich dahin gebracht hat, wo du heute stehst. Gottes Gnade ist es gewesen. Gottes Gnade ist es, wenn du sein Wort hörst und dein Herz nicht verhärtest. Gottes Gnade ist es, wenn du sein Wort recht verstehst und wenn es nicht Torheit ist in deinen Ohren. Gnade ist es, wenn Gott dich von Situationen fernhält, in denen dein Glaube und dein Vermögen über Gebühr auf die Probe gestellt werden. Gnade ist es, dass du heute Morgen hier sitzt und nicht bereits heute Nacht oder auf dem Weg hierher gestorben bist. Gnade ist es, dass du hier in Deutschland lebst und nicht im Nordirak, wo die ISIS-Truppen dir nach dem Leben trachten würden. Gnade ist es, dass du in Wuppertal in eine Gemeinde gehen darfst, in der das Wort Gottes noch offen gepredigt wird. Gnade Gottes ist dies alles. Wo bleibt denn dein Verdienst? Wer bist du, dass du von dir eine so hohe Meinung hast? Bist du der Fels oder ist es der Vater im Himmel? All dies musste Petrus in dieser Nacht für sich erkennen und er weinte am Ende bitterlich. Er suchte keine Gründe und keine Ausflüchte. Und auch wenn die Haltung des Petrus menschlich verständlich war, Petrus versuchte sie nicht zu rechtfertigen. Er weinte bitterlich. Bitter waren seine Tränen, da er nun der Wahrheit ins Auge blicken musste. Er, Petrus, war von sich aus nicht der Fels, von dem der Herr Jesus gesprochen hatte. Er würde jedoch zu diesem Fels werden, sofern er diese Tatsache für sich und vor Gott anerkannt hatte. Und so ist es auch mit dir heute Morgen. Egal, ob du noch kein Kind Gottes bist oder ob du bereits viele Jahrzehnte mit dem Herrn unterwegs bist, von dir aus kannst du nichts tun. Und du wirst kein geistliches Wachstum im persönlichen Bereich haben, noch wird unsere Gemeinde personell wachsen. Nur, wenn du vor Gott bekennst, dass du als Sünder vor ihn trittst, der seine Erlösung und seine Gnade nötig hat, so wird er treu und gerecht sein und dir deine Sünden und deine Schwachheit vergeben. Nähere dich ihm mit zerschlagenem Herzen und baue dein Haus darauf, dass er der Fels ist. Und mit Gottes Hilfe, mit dem Tod des Herrn Jesus am Kreuz von Golgatha, ist dann auch der Weg frei, dass du und ich ein Felsen Gottes in der sturmumpeitschten Brandung dieser Welt werden. Und dafür gebührt dank Gott allein die Ehre und der Dank. Amen.